Da kommt diese Aufgabe löst ein unangenehmes Gefühl aus, dem ich mich nicht so ganz gewachsen fühle. Dann schiebe ich das auf, um mich zu erleichtern und diesem unangenehmen Gefühl aus dem Weg zu gehen. Dann geht es mir kurzfristig besser, langfristig steigt der Druck. Aber was mache ich, um diesem Druck zu entrinnen? Ich schiebe eben wieder auf. Herzlich willkommen bei Die Zwei schon wieder, dem luftig leichten Psychologie-Podcast mit Stefanie Rietzler
und Fabian Grolimund. Hier werfen wir einen psychologischen Blick auf Alltagsthemen, die uns interessieren, irritieren, faszinieren oder amüsieren.
Für alle, die neugierig sind auf sich selbst und die Menschen um sie herum.
Ja, heute widmen wir uns dem Thema Aufschieben. Prokrastination nennt man das in der Fachsprache. Das kommt von Pro und Kras für morgen. Also es geht darum, dass man wichtige Aufgaben vertagt. Steffi, vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was genau unter Aufschieben verstanden wird.
Genau, du hast das ja schon sehr schön eingeleitet. Also wir haben eine Absicht, ein Vorhaben gebildet für eine Aufgabe, für ein Projekt, das uns als wichtig erscheint. Und dann kommt dieser Moment, dieser Tag X, für das, den wir uns das eingeplant haben. Und obwohl man sich darüber bewusst ist, dass das negative Folgen haben wird, dass man sich hinterher ärgern wird, die Zeit knapper wird, um beispielsweise dann auf diese Prüfung zu lernen, vertagt man es. Und das, obwohl es objektiv eben keinen Grund gibt in diesem Sinne, dass man sagt, es kommt irgendein Notfall dazwischen, man muss sich um irgendetwas Wichtigeres kümmern, sondern man tut es eben dennoch nicht, das, was man sich eingeplant hat. Und ich denke, das ist auch dieser wichtige Unterschied zum Prioritätensetzen. Es geht eben nicht darum, dass man sagt, okay, es kommt was Wichtigeres rein, jetzt kümmere ich mich darum, sondern es ist einfach ein eigentlich sollte ich, müsste, ich weiß, dass es wichtig wäre, aber ich kann mich in diesem Moment einfach nicht überwinden, es zu tun.
Ja, es wird eigentlich immer genau beim Aufschieben die allerwichtigste Aufgabe aufgeschoben, oder? Die es wirklich ankommt. Mhm. Und man macht dann oft irgendwelche Tätigkeiten. Gerade so ein bisschen diese gewissenhaften Aufschieber machen dann Sachen, die auch wichtig sind. Oder die Wohnung putzen,
Schreibtisch aufräumen.
Genau, aber die Bachelorarbeit, die wird nicht geschrieben.
Genau. Ja. Jetzt sind ja ganz viele Fragen rund um die Prokrastination in unser Postfach geflattert. Wir werden versuchen, wiederum auf viele von diesen einzugehen. Und ich denke, wir schauen uns vielleicht zum Anfang die Gründe und diese typischen Aufschiebetypen genauer an. Sehr häufig, und das sehen wir ja auch immer wieder in unserer Weiterbildung in Lerncoaching, haben Menschen den Eindruck, Aufschieben sei vor allem ein Planungs- oder Selbstorganisationsproblem. Dann wird mit Jugendlichen, mit Erwachsenen geplant, irgendwelche Programme dann durchgeführt und dann ist man oft ganz frustriert, dass Menschen, die aufschieben, das irgendwie nicht umsetzen. Und da finden wir es ja immer noch wichtig, dann auch zu beleuchten, dass Aufschieben eigentlich eine Art von Flucht ist. Also es geht um die Vermeidung von unangenehmen Gefühlen. Und diese Grundfrage, wovor weiche ich aus? Ich weiche ja nicht der Aufgabe an und für sich aus, sondern eben dem, was bei mir hochkommt, wenn ich mir vorstelle, mich jetzt an diese Aufgabe setzen zu müssen. Und da können wir ja verschiedene Aufschiebetypen sozusagen unterscheiden.
Aber ich finde das wirklich auch eine erste gute Übung, oder? Mhm. Wenn ich aufschiebe, einfach mal zu sagen, okay, ich denke mal an diese Aufgabe und ich gucke mal, was hochkommt an Gefühlen. Und einfach mal das aufzuschreiben. Und ist das Angst oder ist das Langeweile oder ist das? Und du wolltest die Typen ein bisschen beschreiben, ja.
Genau. Also ich denke, ein ganz großes Feld, was wir ja beim Aufschieben auf dem Schirm haben sollten, ist der Bereich der Selbstwirksamkeit. Es gibt viele Menschen, die aufschieben eigentlich, um Gefühlen von Unzulänglichkeit, von Ohnmacht, von Hilflosigkeit aus dem Weg zu gehen. Damit verbunden sind ja sehr typisch diese Gedanken wie, ich kann das sowieso nicht, ich schaffe das nicht, ich weiß ja gar nicht, wie man so eine Bachelorarbeit schreibt, das ist alles so kompliziert, das ist so ein Riesenberg, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und aufgeschoben wird dann eigentlich, um diesem Gefühl von Hilflosigkeit, von Unzulänglichkeit, von Ohnmacht aus dem Weg zu gehen.
Ja, und jetzt fragen sich natürlich Leute immer, ja, aber es wird ja nicht, dann wird es ja noch schlimmer, oder? Also, wenn ich mich der Aufgabe nicht stelle, dann habe ich ja noch weniger Zeit etc. Und der wichtige Punkt beim Aufschieben ist ja immer, es hat langfristig ganz klar negative Folgen, Aber in den Momenten, wo ich mir sage, komm, jetzt putze ich kurz die Wohnung oder räume das Pult auf, dann kann ich nachher besser arbeiten. In dem Moment, wo ich ausweiche, bin ich ja ganz kurz erleichtert.
Genau, ich kann dieser Angst, diesem unangenehmen Gefühl aus dem Weg gehen, mich kurz ablenken. Und da findet ja dann dieser ungünstige Lernprozess statt, dass ich mit der Zeit nämlich diese Haltung aufbaue. Okay, da kommt diese Aufgabe löst ein unangenehmes Gefühl aus, dem ich mich nicht so ganz gewachsen fühle. Dann schiebe ich das auf, um mich zu erleichtern und diesem unangenehmen Gefühl aus dem Weg zu gehen. Dann geht es mir kurzfristig besser, langfristig steigt der Druck. Aber was mache ich, um diesem Druck zu entrinnen? Ich schiebe eben wieder auf. Also dann wird dieses Aufschieben praktisch zu einer Art Bewältigungsstrategie, um mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Und da wird es dann schwierig. Das war ja auch eine Frage, die jemand gestellt hatte. Ist denn Aufschieben überhaupt so schlimm?
Ja, du hast jetzt gerade die angesprochen, die dann Angst haben, unsicher sind. Für die ist es wirklich schlimm, finde ich. Oder die haben ja oft das Gefühl, ich will dieses Ziel eigentlich unbedingt erreichen und ich schaffe es nicht zu beginnen. Und ich habe eigentlich ständig dieses Gefühl zu versagen. Ich bin unfähig oder ich kann das nicht. Ich spüre einen riesigen Druck, das zu tun. Also ich denke, für viele Menschen, wir haben ja oft an der Uni Fribourg diese Kurse gemacht für AufschieberInnen und die leiden sehr darunter. Nicht alle Aufschiebetypen gleich. Wo ich sehr viel schwieriger finde, ist also eine zweite Komponente, du hast die Erwartung mit reingebracht, die Selbstwirksamkeit, ist ja oft dieses Gefühl von Sinnlosigkeit. Also ob wir eine Aufgabe starten, ob es uns gelingt, uns an die Arbeit zu machen, hängt ja oft auch davon ab, wie viel Wert wir einer Aufgabe zuschreiben. Und das ist ein anderer wichtiger Grund aufzuschieben, wenn wir das Gefühl haben, warum muss ich das eigentlich machen? Bei Jugendlichen hört man das oft im Sinne von, was bringt es mir denn, Französisch zu lernen? Oder warum muss ich mich so mit Mathematik befassen? Ich werde das später sowieso nichts in diesem Bereich machen. Noch viel schlimmer finde ich es aber, weil das ist oft etwas, wo man dann sagen kann, ja, dann bin ich halt in einem Fach ein bisschen schwächer oder und ich gucke, dass ich trotzdem auf die Noten komme. Oder ich motiviere mich dann halt genügend für die Abschlussprüfung. Richtig schwierig wird es ja dort, wo Menschen eigentlich ein Ziel verfolgen, das insgesamt ihnen nicht entspricht. Wo wir ja ganz oft Studierende hatten, wo wir zum Beispiel gefragt haben, ja, interessiert dich dein Studium? Nein. Kannst du dir vorstellen, später in diesem Bereich zu arbeiten?
Nein.
und warum studierst du dann ja weiter? Oder ja, weil ich schon so viel gemacht habe. Also dieses Phänomen von, sagt er, dem sunken cost, oder? Ich habe viel investiert in etwas, zum Beispiel jahrelang irgendetwas studiert, was mich überhaupt nicht interessiert, einfach weil mir vielleicht gesagt wurde, dass das sinnvoll wäre und ich nicht wusste, was ich machen will mit meinem Leben. Und in dem Moment, wo ich dieses Ziel nicht mehr verfolge, da realisieren sich diese Kosten. Da habe ich das Gefühl, jetzt habe ich all diese Jahre in den Sand gesetzt. Und dann ist es manchmal einfacher, irgendwie drin zu bleiben, zu sagen, ich bin jetzt immer noch im Studium, obwohl ich gar nicht vorankomme, obwohl ich gar nicht die Energie, die Motivation finde, weiter zu studieren. Aber ich lass mir einfach diese Tür offen und hoffe, dass die Motivation irgendwann kommt, oder? Und ich habe vielleicht von außen ganz viele Menschen, die mir signalisieren, du, was man angefangen hat, macht man auch fertig und jetzt hast du schon so viel investiert und es ist ja nicht mehr so viel und kannst dich ja jetzt noch zusammenreißen und diese Abschlussarbeit noch irgendwie hinkriegen, oder? Und dann scheint es so die logische Alternative zu sein. Und für ganz viele Menschen wäre es da eigentlich gut, abzubrechen, zu sagen, okay, eigentlich wird es nicht besser, wenn ich dabei bleibe. Und ich finde, da wurde es oft ganz, ganz knifflig in den Kursen, wenn wir Aufschieberinnen dieser Art mit drin hatten, und die hatten wir nicht selten, weil es so, so schwierig ist, einfach da diese Entscheidung quasi rückgängig zu machen.
Ich finde dort auch immer eine gute Frage, die man sich selber stellen kann, wie sähe mein Leben aus, wenn ich diese Aufgabe tatsächlich zu Ende bringe? Also wenn ich diese Masterarbeit oder Bachelorarbeit abgebe, wenn ich diesen Abschluss habe. Und dann merkt man ja häufig wirklich diese Angst eigentlich auch ein Stück weit vor dem Erfolg und diesen Konsequenzen daraus. Oh Gott, dann muss ich die nächsten Jahre in diesem Job arbeiten, auf den ich eigentlich gar keine Lust habe, von dem ich merke, dass der überhaupt nicht zu mir passt. Ja, und du sagst dann ist es manchmal eben angenehmer, in diesem Zwischenstadium zu bleiben, dem vielleicht noch alles offen wäre. Und ja, ein Stück weit auch dem aus dem Weg zu gehen, sich so festlegen zu müssen auf einen Zukunftspfad, von dem man schon innerlich eigentlich spürt, dass man da gar nicht an der richtigen Adresse sein wird.
Ja, und gleichzeitig steigt man ja nicht aus dem aus, weil man weiß, sobald ich für mich entscheide, das ist tatsächlich nicht das Richtige, diese Ausbildung, dieses Studium, da muss ich ja das gegen außen kommunizieren. Oder da muss ich das meinen Eltern sagen und die werden vielleicht enttäuscht sein von mir und ich werde mich auf die Suche machen müssen nach etwas, was vielleicht besser passt, aber ich habe gar keine Ahnung, wo es hingehen soll.
Ja, genau.
Ja, da fand ich manchmal noch eine gute Strategie, wirklich mit diesen Aufschieberinnen zuerst den Plan B aufzustellen. Mhm. Oder was will ich stattdessen? Und erst wenn ich dort eine gewisse Sicherheit habe, dann habe ich vielleicht auch den Mut, das abzubrechen.
Genau. Also wir haben diese zwei ersten Typen kennengelernt, diese mangelnde Selbstwirksamkeit, das Gefühl, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, die Angst vor dem Misserfolg. Der zweite Typus, der eher eben diese Wertthematik hat, was ist das für eine blöde Aufgabe, was bringt mir das, was soll das überhaupt? Die Langeweile, die ja dann häufig auch damit
einhergeht.
Und der Widerstand,
und der Widerwillen. Auch zum Teil Ärger, oder? Mhm. Also ich werde quasi vom System oder irgendjemandem scheinbar gezwungen, das machen zu müssen und ich lehne mich dagegen auf. Manchmal auch so beim zweiten Typ so eine versteckte Auflehnung gegen die Eltern, hatte ich auch schon drin. Also ich mache quasi das, was ihr für mich vorgesehen habt. Ich mache jetzt dieses JUS-Studium oder dieses BWL-Studium, aber ich arbeite einfach nicht wirklich daran, oder?
Mhm. Ja, wie so eine innere Rebellion eigentlich, ja. Ich könnte mir schon sagen, was ich machen soll, aber ich finde dann trotzdem meine Lücken.
Genau, ich mache es dann einfach das, was ihr wollt, aber nicht so, wie es war.
Genau, genau.
Ja, und dann haben wir noch diesen dritten Typ, wo es mehr so um Unlustvermeidung geht. Und das hängt ja relativ stark zusammen mit diesem Merkmal der Impulsivität. Mhm. Also Menschen, die sehr Schwierigkeiten damit haben, aktuelle Wünsche, Bedürfnisse zurückzustellen, Selbstdisziplin aufzubringen, um irgendetwas zu machen, was langfristig wichtig wäre. Und das ist ja auch etwas, wir hatten hier eine Frage, hängt Aufschieben auch mit ADHS zusammen? Mhm. Und dort sehen wir das sehr oft, oder? Ein großer Teil der AufschieberInnen ist von einer ADHS betroffen. Und damit verbunden ist eben eher diese Ausrichtung auf kurzfristige Belohnungen und die Schwierigkeit, sich selber ja, so zu steuern, dass man an langfristigen Zielen arbeitet. Und die haben ganz oft schnell ein Gefühl von Langeweile, oft die Überzeugung, ich kann nur unter Druck arbeiten, ich brauche das. Und so Sätze wie, ich habe gerade keine Lust.
Ich bin nicht in der richtigen
das
Stimmung.
Das ist so langweilig, stinkt mir.
Ich bin so müde.
Ja, oder auch so ein bisschen, jetzt habe ich doch auch mal das Recht auf Freizeit oder auch so ein bisschen, jetzt war ich ja in der Schule oder ich war ja im Beruf und jetzt habe ich doch mal frei verdient. Mhm. Und die schieben auch ein bisschen anders auf, finde ich. Also diese gewissenhaften Aufschieberinnen oder wo es an der Selbstwirksamkeit fehlt, die machen ja dann oft so Muss-Aufgaben, E-Mails beantworten, Wohnung aufräumen. Und jetzt die so ein bisschen impulsiveren, die machen dann eher auch etwas, was ihnen Spaß macht.
Genau, die sagen, jetzt muss ich halt noch kurz diese Serie fertig schauen, dann fange ich wirklich an oder morgen ist auch noch ein Tag. Ich will mir auch mal selber was Gutes tun. Ich muss mich erst in die richtige Stimmung bringen, bis ich überhaupt was machen kann.
Mhm. Und so diese Art des Aufschiebens, die ist ja auch ein bisschen enger verknüpft mit der Pubertät.
Mhm.
Wo einfach das Gehirn auch ein Stück weit in einem Umbauprozess ist, wo dieses langfristige Planen plötzlich ein bisschen schwieriger ist, wo man vielleicht auch oft so ein bisschen auf dieser Reizsuche ist, also dieser unmittelbaren Befriedigung. Und wo ich finde, da kann man manchmal auch ein bisschen durchhelfen mit so Strategien, oder dass man das ein Stück weit auch hinnimmt und mit Jugendlichen eher so ein bisschen darauf hinarbeitet, was willst du wirklich erreichen und was ist das Minimum, das dazu braucht, oder? Statt dass ich jetzt immer zum Beispiel als Elternteil enttäuscht bin, dass der Jugendliche nicht fleißig genug ist, nicht vorausschauend genug.
Dann spielt ja auch der Faktor Zeit eine wichtige Rolle beim Aufschieben. Mhm. Also insbesondere, wenn wir Aufgaben haben, die langfristig sind, die weit in der Zukunft liegen, wenig Struktur, wenig Mini-Deadlines dazwischen, dann wird besonders gern und häufig aufgeschoben. Deswegen wird auch an den Universitäten ja so häufig so viel aufgeschoben, weil man dann oft mit Bachelorarbeit, Masterarbeit oder später vielleicht auch noch einer Doktorarbeit so riesengroße Projekte hat, die man eigenständig planen, organisieren sollte, wo auch häufig ja dann über lange Zeit überhaupt niemand drüber schaut und dann gibt es diesen Tag X, an dem man dann die Erstversion abgeben sollte. Und das macht es natürlich insbesondere auch für Menschen, die eher impulsiv sind, dann sehr schwer und die den Eindruck haben, ich brauche diesen Druck, damit ich arbeiten kann. Eben diese Bachelorarbeit, Masterarbeit kann man halt dann sehr schwer in der Nacht quasi noch vor der Abgabe so runterschreiben, wie das vielleicht dann in der Schule noch möglich war.
Ich finde, da sind wir irgendwie dran als Gesellschaft, es den jungen Leuten zunehmend schwerer zu machen. Dass wir diese langen Ausbildungswege haben, diese Akademisierung, die voranschreitet, dass wir dort immer mehr Hürden aufbauen, oder dass, ich war zum Beispiel, kann mich erinnern, bei einem Vortrag für Polymechaniker, und dann habe ich gesagt, was ist denn für euch so die größte Schwierigkeit auf dem Weg, oder? Und sie haben gesagt, ja, sie müssen zweimal eine 40-seitige Arbeit schreiben in Deutsch. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, warum ist das nötig, um ein guter Polymech zu werden, oder? Also wieso baut man solche Hürden auf? Oder auch in vielen Berufen so lange Ausbildungswege, wo ich manchmal denke, wie groß ist da der praktische Nutzen? Aber jetzt gerade meine Tochter wird so gerne Kindergärtnerin werden, oder? Und meine Mutter war Kindergärtnerin und das war halt dieses Lehrerseminar anstelle der Matura bzw. Abitur. Mit 20 war man fertig. Heute muss man in die PA und dann wird man 25, oder? Und ich frage mich dann manchmal, ist man dann wirklich eine bessere Kindergärtnerin, wenn man sich eben dann noch mit dieser ganzen Mathematik etc. auf Matura-Niveau auseinandergesetzt hat und ein Studium gemacht hat. Und ich denke, manchmal könnte man diese Problematik des Aufschiebens auch ein bisschen reduzieren, wenn man weniger solche Hürden einbaut auf Berufswegen, die eben vielleicht auch unnötig sind, die gar nicht dazu beitragen, dass jemand dann in diesem Beruf besser ist, aber vielleicht an diesem Beruf gar nicht lernen kann, weil man irgendetwas Irrelevantes da ja ihm in die Quere gesetzt hat, oder? Oder sagt man nicht. weil man damit einfach so ein Hindernis,
Steine in den Weg gelegt hat.
Ja.
Ja. Und dann gibt es ja trotzdem eben auch Ausbildungswege, bei denen das absolut notwendig ist, sinnvoll ist. Und ich denke, dort kann man natürlich dann auch als betreuende Person sehr viel machen, indem man eben diese weiter in der Zukunft liegenden Projektziele dann runterbricht, oder? Und schaut, Absolut. Dass man Mini-Deadlines hat, dass man sagt, okay, bis dann und dann möchte ich mal eine Gliederung sehen, bis dann und dann mal die ersten Kapitel lesen zum Beispiel.
Oder aber also dort finde ich es eben auch wichtig, das habe ich oft an der Uni gemacht, wenn ich Aufschieberinnen betreut habe, oder? Dass ich gesagt habe, du bringst mir statt in 9 Monaten die ganze Arbeit, du bringst mir jetzt in 3 Wochen mal das erste Kapitel oder die Gliederung. Aber dann kommt schnell der Vorwurf, ja, aber die Leute müssen doch selbstständig werden, oder? Also es ist nicht nur im Außen, dass wir solche Hürden einbauen, sondern wir haben auch ein bisschen das Gefühl, heute müsste das jeder können und schaffen. Und da sehe ich auch, es gibt Berufsfelder, wo das wirklich zentral ist. Aber es gibt eben auch ganz viele Berufe, wo das nicht so wichtig ist oder wo wir ja viel Struktur haben, wo wir eingebunden sind, wo wir Kunden haben, die auf ein Ergebnis warten, eine Chefin, die da ist und die Fortschritte im Blick hat und eben nicht eine Person in der Lage sein muss, völlig selbstständig über Monate an einem Projekt zu arbeiten. Und da finde ich, geht es eher dann ein bisschen um diese Arbeit innerlich oder dass ich mich hinterfrage, müssen das alle wirklich können? Und kann ich nicht da und dort eine Struktur schaffen, die Menschen entgegenkommt, die damit mehr Mühe haben?
Und das heißt ja auch nicht, dass ich als betreuende Person das alles selbst praktisch überwachen muss sozusagen. Wir haben das ja in unseren Kursen für die Aufschiebenden zum Teil auch so gemacht, dass wir einfach quasi Gruppen gebildet haben und gesagt hat, du bist jetzt der Coach und du bist quasi der Coachee und ihr vereinbart zum Beispiel Mini-Deadlines und fragt beieinander nach und vereinbart das miteinander, einfach um diese Verbindlichkeit zu schaffen und gerade auch für die Menschen, die den Eindruck haben, ja, ich brauche so ein bisschen den Druck, um arbeiten zu können, diesen Druck quasi sachte etwas nach vorne zu verlagern, damit man nicht hinten raus dann diesen Riesenberg hat, den man kaum mehr bewältigen kann.
Aber vielleicht bleiben wir gerade noch ein bisschen bei diesen äußeren Faktoren, die eine Rolle spielen. Weil ich fand, es gibt ja auch Studien, die zeigen, man schiebt weniger auf, wenn man stark intrinsisch motiviert ist oder wenn man viel Struktur hat. Und auf diese Struktur Schiene kann man oft setzen. Ich habe das beispielsweise oft bei Lehrlingen so gemacht, die aufschieben, oder die hatten oft das Gefühl, hey, ich krieg's einfach nicht hin, wenn ich da kaputt vom Arbeitstag oder nach einem langen Schultag nach Hause komme, mich nochmals aufzuraffen nach dem Abendessen. Und oft ging das, dass wir mit dem Lehrbetrieb dann abgemacht haben, die Person kommt eine Stunde früher oder bleibt eine Stunde länger und sie darf im Betrieb die erste Stunde nutzen, um zu lernen. Und das ist wirklich für viele Jugendlichen in der Berufslehre ist das ein Game Changer. Oder weil sie sagen, wenn ich in diesem Umfeld bin, wenn ich in dieser Tageszeit, wo ich noch frisch bin, lernen kann, dann geht's plötzlich. Ich bin da immer auch wieder völlig fasziniert, wie sehr sich viele Betriebe einsetzen für ihre Lehrlinge. Wie wichtig es ihnen ist, oder dass dann oft eben nicht nur das freigestellt wird, dass man diese Räumlichkeiten nutzen darf, dass man da vielleicht auch die erste Stunde dafür nutzen darf, sondern tatsächlich die Vorgesetzten oft dann auch noch ein Auge drauf haben, mal was erklären, ein bisschen helfen, nachfragen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Unterstützung für viele Jugendliche.
Du hast ja diesen Faktor Tageszeit noch mit eingebracht und ich finde das hilfreich auch für sich, gerade wenn man merkt, ich neige zum Aufschieben, zu überprüfen, wann sind eigentlich meine Premium-Produktivitätszeiten sozusagen. Wir haben das ja ganz häufig erlebt bei unseren Kursen für Aufschiebende, dass häufig gerade die Studierenden dann so Gedanken im Kopf haben wie, ja, um es richtig zu machen, muss man quasi morgens um 8 in der Bibliothek sitzen mit seinen Lernmaterialien und dort lernen. Und dann waren das halt zum Teil einfach junge Menschen, die waren eher Nachteulen und mussten sich morgens mega aus dem Bett quälen, haben dann noch dreimal den Snooze-Knopf betätigt und sich am Mittag dann darüber geärgert, dass sie sich wieder nicht aufraffen konnten. Nur um dann den Eindruck zu haben, jetzt bringt es ja eh nichts mehr, jetzt muss ich auch nicht mehr arbeiten. Und wenn sie sich mal aufraffen konnten, dann oft um 7:45 dann dort in der Bibliothek saßen, gegähnt haben, irgendwie schlaff über den Büchern hingen und den Eindruck hatten, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Und dort auch diesen Mut zu haben und zu sich zu stehen, zu sagen, wie ticke ich denn, was sind meine Tageszeiten, die für mich gut funktionieren? Und wenn das eben am Abend oder in der Nacht ist und man hat jetzt nicht gerade Kinder, mit denen man morgens früh aufstehen muss oder ist eben in diesen Sachzwängen im Hinblick auf den Beruf, dass man früh aufstehen muss, dass man sich da auch ein bisschen mehr an den eigenen, ja, am eigenen Biorhythmus orientieren darf.
Ich habe immer gesagt, bei mir sind die effektivsten Stunden die ersten zwei des Tages, solange das nicht vor 11 Uhr ist.
Ja, genau.
Aber ich habe das geliebt, in der Nacht zu arbeiten. Also bevor die Kinder da waren und ich jetzt für die Schule aufstehen musste wieder, oder, war das für mich immer so ein Gefühl von, wenn es draußen still wird und Nacht, dann irgendwie aktiviert mich das oder bringt mich eher in diese Stimmung, wo ich gut arbeiten kann. Und das geht vielen AufschieberInnen so. Gerade diese, die so ein bisschen impulsiv sind, die ADS-Betroffenen, das sind einfach ganz oft Nachteulen, die viel besser funktionieren, wenn sie das ein bisschen nach hinten verschieben, wo es eben wie ein bisschen, wo man so dieses Gefühl hat, alle schlafen und ich bin auch wach und mache etwas, oder? Aber es ist eben auch nichts da, was mich ablenken könnte, was vielleicht spannender ist. Was ich auch witzig fand, für mich war wirklich so etwas, was mir unheimlich viel gebracht hat, als ich gemerkt habe, dass ich viel besser in Cafés arbeiten kann. Und das ist auch etwas, was ich bei ganz vielen ADHS-Betroffenen sehe, diese Unteraktivierung, oder? Und ich brauche dann eben nicht meine ruhige Arbeitsumgebung am Pult zu Hause oder in der Bibliothek, sondern eigentlich geht es besser, wenn ich ein bisschen Musik höre, wenn ich vielleicht im Café bin. Oder ich habe immer gesagt, ich kann am besten arbeiten, wenn es sich nicht nach Arbeit anfühlt, oder? Also wenn die äußere Stimmung eher dazu beiträgt, dass ich das Gefühl habe, ah, das ist jetzt noch chillig, ich kann hier ein bisschen sitzen im Trubel und dieser Trubel geht mich aber nichts an, aber er aktiviert mich, um in die Arbeit reinzufinden oder im Zug, im Kaffeewagen vom Zug. Also ich denke, da geht es oft darum, was du eben schon gesagt hast, zu Experimenten anregen. Ein bisschen die Aufschieberinnen wegbringen von diesen Überzeugungen, wie man es machen müsste. Ja, damit es richtiges Arbeiten ist oder dass es eben auch ganz anders aussehen darf. Als vielleicht diese Vorstellungen, die einem mitgegeben wurden.
Ja, und die Art und Weise, welche Strategien am Ende helfen, haben ja dann auch wieder sehr viel damit zu tun, welcher quasi Aufschiebetyp man in Anführungszeichen ist. Eine Frage, die reinkam, war, wie komme ich ins Tun? viele Menschen, die aufschieben, bemerken ja, dass die erste Hürde die größte ist. Und sagen, wenn ich dann erstmal drin bin, sozusagen in der Aufgabe, dann geht's, dann finde ich mich auch zurecht. Aber einfach dieses, oh, mal diese erste, ja, diesen ersten Widerwillen, diese erste Unlust, diese erste Angst zu überwinden, um dann wirklich reinzufinden. Und vielleicht können wir da noch so ein paar Ideen sammeln. Ein Gedanke, den ich immer hilfreich finde, ist wirklich die Zeit zu begrenzen. Also, dass ich mir sage, ich stelle mir zum Beispiel den Wecker auf 2 Minuten oder auf 10 Minuten und fange einfach mal an mit einer ganz konkreten Mini-Aufgabe. Das kann sein, ich klappe den Laptop auf, ich öffne ein Word-Dokument, ich schreibe den Titel von der Arbeit hin oder ich suche mir einen ganz konkreten Artikel im Internet zum Thema XY, dass ich einfach dort den Wecker einstelle, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, etwas, was für mich überschaubar sich anfühlt, ich nicht gleich das Gefühl habe, boah, das ist eine Riesenaufgabe. Ich starte den Wecker, ich fange mal an zu arbeiten, schaue, ob das geht. Und wenn der Wecker klingelt, überlege ich mir, möchte ich nochmal weitermachen, nochmal 10 Minuten zum Beispiel, oder gehe ich wieder raus aus dem Lernen? Und da sagen ja dann viele, gerade auch Jugendliche, na ja, ich würde dann ja immer aufhören nach 10 Minuten, oder? Das hören wir ja ganz häufig. Und wenn man sich dann aber bewusst macht, wenn ich das 5-6 Mal die Woche schaffe, auch nur 10 Minuten mich dran zu setzen, dann habe ich in der Woche trotzdem über 1 Stunde gelernt. Und das ist auch mehr als gar nichts. Also da wäre auch dieses Prinzip.
Ja, und trotzdem bleiben sie oft länger dran. Genau. Dass sie merken, jetzt bin ich reingekommen und jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm, ein bisschen weiterzumachen. Oder jetzt habe ich plötzlich das Gefühl, jetzt schon wieder aufzuhören, ist auch nicht. Also jetzt bin ich schon, so ein bisschen könnte ich noch. Also man trickst sich so ein bisschen hinein in die Arbeit. Was ich auch eine gute Sache finde, um anzufangen, ist, sich bewusst zu sein, dass diese unangenehmen Gefühle hochkommen werden. Und sich einfach darauf vorzubereiten. Gerade auch die Leute, die so ein bisschen unsicher sind und Angst bekommen, oder? Dass ich sage, ich werde jetzt diesen Laptop aufmachen, ich werde dieses Dokument öffnen und dann kommen alle diese Gefühle hoch. Ich werde Herzklopfen bekommen, ich werde irgendwie mich unsicher fühlen, ohnmächtig fühlen, oder? Diese Hilflosigkeit kommt dann hoch und ich werde es einfach mal 5 Minuten aushalten, dieses Gefühl. Und was ich dann oft spannend fand, ist, plötzlich fängt man trotzdem wieder an zu denken. Dann hat man das Gefühl, okay, das Herz schlägt und ich habe Schiss, oder? Und eigentlich könnte ich ja mal bei 2, 3 anderen Arbeiten schauen, wie die das aufgebaut haben, wenn ich nicht weiß, wie man so eine Arbeit aufbaut. Oder ich könnte mal schauen, wie andere so eine Hypothese formuliert haben oder irgendeinen bestimmten Schritt gemacht haben. Oder ich könnte ja mal, wenn ich das so nicht verstehe, dieses Mathe-Thema, mir ein Video suchen auf YouTube, wo das erklärt wird, oder? Und dann merkt man, aha, diese unangenehmen Gefühle, die gehen nicht nur weg, wenn ich es vermeide, sondern auch, wenn ich was mache.
Du hast diesen Punkt der Angst angesprochen. Ich hatte kürzlich eine Untersuchung eben noch dazu gelesen, ob man auch im Hirn praktisch Unterschiede sieht bei Menschen, die chronisch aufschieben. Also wirklich solche, die über Jahre hinweg einfach wichtige Tätigkeiten nicht zu Ende führen können. Und ein ganz zentraler Befund war, dass diese chronisch aufschiebenden Menschen in der Struktur eine vergrößerte Amygdala haben, die überaktiv ist. Also dieser Bereich, der uns Bedrohung signalisiert, der für diese Angstgefühle mitverantwortlich ist. Und dass zeitgleich diese Vernetzung mit den Bereichen, die für die Emotionsregulation zuständig sind, geschwächt sind. Und das, was du jetzt beschrieben hast, das Gefühl benennen, zu sagen, ich werde mich unsicher fühlen, ich habe den Eindruck, es nicht zu können und ein Stück weit trotzdem zu versuchen, dieses Gefühl mal auszuhalten, zu spüren, dass das abflacht, das wäre ja auch eine Methode eben, um allgemein das Stresssystem zu beruhigen. Und was ich dort auch noch spannend finde, ist, dass bei den Aufschieberinnen und Aufschiebern ja häufig dann im Nachhinein dieses schlechte Gewissen kommt, wenn sie es nicht geschafft haben und dann eine massive Selbstabwertung. Was bin ich für ein fauler Sack? Ich habe es wieder nicht hinbekommen. Du bist für nichts zu gebrauchen. Also das wäre ja häufig, wenn wir die Klientinnen und Klienten bitten, auch das mal auszusprechen, wie sie mit sich selbst reden, merken, so würde ich nie mit einem anderen Menschen sprechen. Aber mit mir selbst gehe ich so unglaublich hart ins Gericht. Und da ja häufig dann auch dieser Gedanke da ist, naja, ich brauche diese selbstverurteilende kritische Stimme, weil sonst mache ich gar nichts mehr. Was ja eigentlich auch wieder das Stresssystem voll nach oben pusht, oder? Und ganz kontraintuitiv ist dort ja auch, dass ganz viele Studien auch zeigen, dass genau das Gegenteil das Aufschieben reduzieren würde, nämlich diese gesunde, liebevolle innere Stimme, dieses Selbstmitgefühl, dass ich mir nämlich ganz aktiv, wenn mir das nicht gelungen ist, mir selbst verzeihe und sag: Hey, ja, du hast das heute aufgeschoben, das waren so unangenehme Gefühle, den wolltest du aus dem Weg gehen und jetzt, du darfst dir auch selber verzeihen, das darf Teil sein und es darf aber auch jetzt einen neuen Anlauf geben oder du darfst es nochmal neu probieren und dass das Aufschieben auch schon durch diesen inneren Dialog eigentlich mit dieser kritischen Stimme zu reduzieren vermag.
Was ich auch immer so merke, ist, Aufschieberinnen sind zum Teil sehr hart mit sich selber. Mhm. Also jetzt mach mal los, du kriegst wieder nichts hin. Aber sie haben fast keine Selbstinstruktionen, die ihnen helfen, einfach mal anzufangen, oder? Diese Hürde zu senken. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben dann nicht uns wahnsinnig viel vornehmen und dann wieder scheitern, sondern dass wir sagen, komm, jetzt mache ich einfach mal 10 Minuten. Oder hey, die Aufgabe stresst dich und das ist okay. Jetzt fängst du einfach mal an oder das kannst du aushalten, 5 oder 10 Minuten, schau mal, was passiert. Oder nicht, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, ich bin eh zu blöd, sondern ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ist völlig okay. Das ist immer so am Anfang deiner Aufgabe, oder? Jetzt denke ich mal drüber nach. Oder ich frage mal eine KI, wo ich anfangen könnte. Oder ich schaue mal, wie das andere gemacht haben. Oder ich gucke ein Video. Aber einfach so ein bisschen dieses Normalisieren, dass man sich manchmal hilflos fühlt und unsicher und dass das okay ist und dass man damit umgehen kann und dass man sich trotzdem mal der Aufgabe stellen darf, dass man auch wieder aufgeben darf, wenn es dann immer noch nicht geht, oder? Aber mit weniger Härte, aber ein bisschen mehr, ja, Gedanken entwickeln, die einem ein Stück weit unterstützen, einfach mal den ersten Schritt zu machen. Mhm. Das finde ich oft eine gute Strategie. Mhm. Oder zu sagen, ich komme nicht weiter, wer könnte mir helfen? Okay, dann rufe ich jemanden an und wir arbeiten gemeinsam. Oder wenn ich immer daran scheitere, dass ich mich selber nicht überwinden kann, oder dann ist es manchmal gut, das einfach sich einzugestehen. Ich hatte das zum Beispiel oft. Ich wusste genau im Studium, Statistik werde ich gnadenlos aufschieben. Ich brauche jemanden, den ich mag, mit dem ich irgendeine Abmachung habe. Immer am Mittwochnachmittag treffen wir uns für Statistik.
Genau, das wäre dieses Body-Doubling. Also entweder eben, dass man parallel mit jemandem zusammen lernt. Das muss ja auch gar nicht dasselbe sein, was man tut.
Nee, ich war ganz oft mit meinem Kollegen, der Jus studiert hat, einfach da im Café, oder? Aber ja.
Das wäre ja auch so eine wichtige Technik, wenn wir an unsere neurodivergenten Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen denken. Einfach dieses Gefühl, wir sitzen zusammen im selben Boot, jeder macht was, was ihn gerade anätzt und wir ziehen das aber jetzt gemeinsam durch. Mhm. Was da auch eben sehr hilfreich sein
kann.
Das
gerade gestern wieder gemacht mit Nora. Wir treffen uns oft am Montagnachmittag über Zoom, um Ads-Arbeiten abzuarbeiten. Mhm. Oder dann sagen wir uns kurz, okay, was stinkt dir am meisten? Und dann sagen wir, okay, jetzt arbeiten wir 1,5 Stunden lang an diesen mühsamen Aufgaben und dann sagen wir uns, was wir gemacht haben. Und das hilft schon, oder? Dass man einfach das Gefühl hat, ich habe jemandem gesagt, dass ich jetzt an dem arbeiten werde. Sie macht auch etwas, was ihr stinkt. Und gemeinsam kommen wir da jetzt besser durch. Mhm.
Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, Fabian, auch zu diesem Thema, vom Aufschieber zum Lernprofi, für Jugendliche und Erwachsene, die eben gerne mal gegen den inneren Schweinehund kämpfen. Mhm. Was würdest du sagen, was ist deine Lieblingsstrategie aus deinem Buch?
Also mir hat es wirklich am allermeisten geholfen, mühsame Sachen immer mit einer anderen Person zu machen. Also nicht unbedingt, dass wir es dann im Idealfall zusammen, aber schon nur, dass jemand nebendran seine mühsamen Aufgaben macht. Etwas, was wir zum Beispiel total ätzend fanden, war im Studium die Wohnung aufzuräumen. Mhm. Und am Anfang haben wir so einen Ämterplan gemacht.
Haushaltsplan, ja.
Ach Gott. Und es hat nicht gut funktioniert. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir machen doch einfach einen Putztag, wo wir sagen, wir treffen uns alle um die Zeit und dann wird einfach die Wohnung geputzt, wie sie sauber ist. Und dann machen wir Musik an, oder? Und alle 5 sind am Putzen. Und das ging viel leichter. Also dieses im Kopf zu behalten, was müsste ich bis wann gemacht haben. Und ich finde, beim Lernen war das genau dasselbe, oder? Wer muss auch was lernen? Komm, wir gehen zusammen in den Café und dann wird gearbeitet. Mhm. Manchmal hilft mir diese Willenskraftstrategie, also das, was ich vorhin angedeutet habe, man macht sich bewusst, dass das jetzt eine Aufgabe ist, die Willenskraft erfordert, die einem wirklich stinkt, die man vielleicht irgendwie blöd und überflüssig findet. Und man nimmt sich quasi als Möglichkeit, seine Willenskraft zu testen und ein bisschen zu trainieren.
So eine Challenge draus machen.
Genau, das ist ein spannendes Konzept von Roy Baumeister. Er hat zum Willenskraft viel Forschung gemacht und hat gesehen, es gibt bestimmte Tätigkeiten, die Willenskraft erfordern, Emotionsregulation, Entscheidungen treffen, sich konzentrieren oder eben auch solche Gefühle zu überwinden und Bedürfnisse aktuelle hintenanzustellen, oder? Und dass diese Willenskraft endlich ist, also dass sich die erschöpft wie ein Muskel, wenn wir sie benutzen, dass sie sich eben aber auch trainieren lässt, wenn wir immer wieder mal ganz bewusst etwas tun, was Willenskraft erfordert. Und dieses Konzept habe ich ganz oft in Beratungen auch Jugendlichen vorgestellt, gerade auch Erwachsenen mit ADHS,
ja,
weil die diese Challenge oft mögen, oder? Es geht da nicht um die Frage, ja, finde ich es jetzt sinnvoll, dass ich Französisch lernen soll oder irgendwie bestimmtes Physikthema, sondern hey, das stinkt mir, das macht mir Mühe und ich werde es heute schaffen, eine Viertelstunde dran zu bleiben. Und das wird mir helfen, oder Selbstdisziplin zu entwickeln, den nötigen Biss für andere Aufgaben auch aufzubauen. Das wird mir später helfen in vielerlei Hinsicht. Und das eher als etwas zu sehen, was ich vielleicht sonst beim Ausdauersport oder sonst wo trainiere, oder der Kopf, der sagt, hey, ich werde jetzt das einfach tun. Ganz egal, ob mein Körper schreit, ich habe keine Lust oder ich mag nicht mehr. Ich beiße mich da jetzt eine Viertelstunde lang durch.
Was ich daran schön finde, an diesem Challenge-Charakter und auch diesem Aspekt des Willenskraftstrainings sozusagen, dann darf ich nämlich auch nach 10, 15 Minuten richtig stolz auf mich sein und denken, da habe ich mich jetzt echt durchgekämpft wie so ein richtig harter Hund und jetzt kann ich mir echt auch auf die Schulter klopfen. Wohingegen man eben, wenn man es aus der anderen Perspektive anschaut, von ja, jetzt muss ich halt diese blöden Französisch-Grammatikübungen machen. Da wird man
sofort müde.
Ja, dann wird man müde, kommt man in die Unteraktivierung rein und dann wird man nach einer Viertelstunde vielleicht auch eher sagen, ja super, toll, gerade mal eine halbe Seite geschafft, das bringt ja gar nichts. Und ehe man sich versieht, ist man wieder in diesen Selbstabwertungen und in diesem negativen Selbstgespräch drin, was es viel unangenehmer macht, wieder in die Aufgabe einzutauchen.
Absolut, ja.
Also dieses, finde ich, auch üben, sich selbst zu bekräftigen für diese kleinen Schritte und stolz zu sein, wenn man es schafft, diese unangenehmen Gefühle für einen Moment auszuhalten, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch aus diesem Aufschieberstrudel raus, finde ich.
Ja, und das sieht man eben oft. In Studien zeigen zum Beispiel, dass AufschieberInnen die Arbeit im Normalfall als aversiver empfinden. Also sie machen es tatsächlich weniger gern und sie werten sich häufiger dann auch noch ab für das, was sie geschafft haben. Also wenn ich dann endlich mal eine Stunde gemacht habe und mir hinterher sage, jetzt hast du wieder nur eine halbe Seite geschafft und unzufrieden bin, dann fällt es mir wahnsinnig schwer, am nächsten Tag wieder anzufangen. Und wenn ich das schaffe, so ein bisschen diese Positivspirale in Gang zu bringen, ich mache jetzt mal eine Viertelstunde, das halte ich aus und dann bin ich ein bisschen stolz drauf oder dass ich dran geblieben bin, dann kann ich auch besser wieder einsteigen.
Ich hatte noch einen Gedanken, weil wir vorhin von Menschen mit ADHS gesprochen haben und von Neurodivergenz, wo wir ja dieses Thema Aufschieben einfach sehr, sehr häufig auch sehen. Und auch neben der Impulsivität, ja, ein Aspekt eben auch ist, dass diesen Menschen sehr schnell bei diesen Routineaufgaben so langweilig wird. Diese quälende Langeweile, die ja dann auch oft die Jugendlichen und Erwachsenen beschreiben von, ich werde total kribbelig, schon der Gedanke dran, dass ich mich jetzt irgendwie an diese, weiß ich nicht, Steuererklärung oder an diese blöde Rechnung, die 2 Klicks braucht, um die zu überweisen, aber allein einfach dieses dran denken, dass ich da jetzt drauf muss und das machen muss, macht mich ganz kribbelig und macht mich müde und macht mich so ganz so innerlich so angespannt. Und ich denke, das wäre eben auch noch ein Aspekt, den wir uns anschauen können. Wie schaffe ich es auch ein Stück weit, mich selber in einen aktivierteren Zustand dann zu bringen, dass es mir überhaupt gelingt, mit dieser Unlust und mit dieser Langeweile ein Stück weit umzugehen. Eine Variante ist sicherlich diese Zeitbegrenzung, worüber wir gesprochen haben, dieses, okay, ich stelle den weg und ich schaue mal, wie weit ich in dieser Zeit komme. Jetzt steige ich einfach mal ein. Wettbewerbscharakter hilft auch manchmal, dass man sich selbst oder die Uhr schlagen möchte oder halt auch gegen jemand anderen antritt oder wer schafft es irgendwie schneller, den Bereich von der Wohnung aus aufzuräumen, wenn man jetzt eher jemand ist, der gern auch so in den Wettbewerb eintritt, das kann helfen. Gerade bei unseren sehr kreativen Klientinnen und Klienten hilft dann auch oft diese ausgeprägte Vorstellungskraft. haben das ja beispielsweise jetzt mit den Kindern, Jugendlichen oft so besprochen, dass sie sich einfach mal überlegen können, hey, wer wäre jemand, den dieses Thema jetzt einfach brennend interessiert oder der das richtig gut kann, irgendein Vorbild, irgendein Superheld. Und dann zu versuchen, sich vorzustellen, ich wäre jetzt diese Person, wie wird die das angehen, wie wird die das hier machen, oder? Und da gibt es ja auch witzige Studien zu dieser Enclosed Cognition, also zu dieser bekleideten Kognition, die zeigen, wenn man zum Beispiel Kinder in ihr Superheldenkostüm steckt, jetzt die jüngeren Kinder, gab es ja ein paar Untersuchungen.
Oder Erwachsene im Arztkittel.
Genau, Erwachsene im Arztkittel, da war es nochmal ein bisschen anders bei den Kindern, wo man zeigen konnte, dass sie dann wirklich länger auch an schwierigen Aufgaben dranbleiben, sich weniger ablenken lassen. Bei den Erwachsenen, dass sie in bestimmten Tests zur Aufmerksamkeit und zum logischen Denken besser sind, wenn sie dann eben diesen vermeintlichen Arztkittel tragen. Also dort auch ein bisschen zu schauen, eben wie kann ich mich selber pushen, um in so ein Energielevel reinzukommen, was mir dann auch hilft, in die Aufgabe einzutauchen und dabei zu bleiben. Das kann auch über den Körper ja passieren.
Ja,
also,
Bewegung,
dass ich mich
ja.
bewege, dass ich vorher einfach irgendwie eine Runde Hampelmänner mache und richtig den Kreislauf in Schwung bringe sozusagen, dass ich saulaut Musik höre, wenn mir das hilft. Zum Beispiel, oder?
Ja.
Jetzt, wenn ich die Steuererklärung machen muss und ich weiß, das ätzt mich total an.
Und eben zum Beispiel auch bei meinem Sohn, wenn er keine Lust hat und irgendwie noch eine Prüfung lernen will. Oder das, was immer am besten geht, ist, komm, wir machen einen Spaziergang und frag dich ab. Weil wenn ich schon mal gehe, oder, dann ist der Körper schon mal aktiver, als wenn ich sitze. Sich in Schwung bringen, das finde ich eine wichtige Sache, gerade für diese ja, ADHS-Betroffenen. Jemand hat gefragt, gibt es denn auch so Glaubenssätze, die besonders mit Aufschieben verknüpft sind, die schädlich sind? Und wenn wir gerade beim Thema ADHS sind, einen der mühsamsten finde ich wirklich, ich kann nur unter Druck arbeiten. Und da gibt es auch viele, die sehe ich immer mal wieder, dass diesem Satz auch so stattgegeben wird, im Sinne von, ja, das ist halt einfach so bei ADHS. Und ich finde das wichtig, dass wir das hinterfragen. Was ich toll finde, und das sage ich auch immer zu Studierenden, Schülerinnen, du kannst unter Druck arbeiten. Das ist cool. Dass du weißt, hey, ich kann bei einer Prüfung auch irgendwie einen Tag, zwei vorher beginnen oder sogar, wenn es viel Stoff ist, ich kann Prioritäten setzen, ich kann mich da auch unter Druck fokussieren. Super Sache. Das Problem ist das nur. Und oft kommt dann ja auch so die Entgegnung, ja, aber es hat ja bisher immer geklappt. Und etwas, was ich dann gerne frage, ist, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass deine Hausärztin so studiert hat? Und die Antwort ist immer, den Arzt wechseln. Und das ist das Problem. Wir können auf diese Art, können wir irgendwelche Zettel, Zeugnisse, Diplome sammeln. Wir können Prüfungen bestehen.
Du sprichst jetzt auf dieses Bulimie-Lernen an.
Genau, aber wir werden halt nicht wirklich kompetent,
und dann,
oder? Und das finde ich, das ist eine wichtige Sache, dass man sich das bewusst macht. Und was ich hilfreich fand, ist dann auch zum Beispiel Studierenden zu sagen, hey, es gibt ja viele Prüfungen, wo dir das egal ist, oder? Wo du vielleicht merkst, du, das ist jetzt ein Thema, das muss ich für diese Prüfung wissen, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Und ich werde es später auch nicht mehr brauchen, also Bulimie lernen, reindrücken, rauskotzen, vergessen. Aber dann gibt es ja auch Fächerthemen, wo du vielleicht sagen möchtest, wenn ich da mal aus der Schule komme oder aus dem Studium oder aus der Lehre, das ist so etwas, was ich wirklich wissen und können möchte. Ich will nicht nur ein Papier in der Hand haben und nichts im Kopf, oder? Und für diese Sachen, dass zum Beispiel jemand sagt, ja, aber nee, Englisch möchte ich wirklich können oder ich möchte was wissen über Geschichte und dann gutes Allgemeinwissen haben, dann müssen wir anders lernen. Und das finde ich schon mal wichtig, dass man das ändern will. Dass man sagt, wenn ich mir sage, ich kann nur unter Druck lernen, das erste Problem ist, dass ich dann wenig weiß und kann. Das zweite Problem ist,
dass ich den Druck immer brauche.
Ich sage dann, ja gut, aber wenn das deine Philosophie ist, dann brauchst du immer jemanden mit der Peitsche hinten dran. Dann brauchst du immer jemanden von außen, der dir Vorgaben macht, Deadlines setzt, oder? Willst du das?
Und da wird es ja spannend.
In dieser Abhängigkeit bleiben.
Genau,
ja?
Und da wird es ja spannend, weil insbesondere unsere von ADHS-betroffenen Klientinnen und Klienten ja häufig einen riesengroßen Widerstand haben gegen diese Vorgaben und Sachzwänge und jemanden, der ihnen sagt, was sie zu tun haben und eben auch so ein oft riesengroßes Autonomiebestreben da ist.
Ja, und da muss ich eben lernen, wenn ich das will, später mal irgendwie auch in eigener Verantwortung etwas tun können, dann muss ich andere Motivationsquellen anzapfen können. Und ich finde so eine gute Frage manchmal auch, dann eben nicht, was muss ich machen, sondern was möchte ich können? Wie würde mir das Freude machen, das zu lernen? Wie könnte ich es mir leichter machen, oder? Und auch nicht, wann ich habe noch Zeit, sondern zu sagen, hey, alles, was ich heute gelernt habe, da werde ich morgen froh drum sein. Oder ich möchte das gerne wirklich langfristig können und wissen. Und deswegen fange ich jetzt ein bisschen früher an. Oder dass man die Begründung, statt sich immer Begründung zu suchen, warum man noch nicht anfangen muss, und da zu sagen, ja, ich brauche halt den Druck. Oder wenn ich jetzt schon anfange zu lernen, dann dauert es ja nur länger, dann vergesse ich ja vieles wieder bis zum Prüfungstag. Wirklich gute Gründe zu suchen, warum wäre es eigentlich schön, jetzt ein bisschen früher anzufangen und Strategien zu suchen, wie einem das ein bisschen leichter fallen könnte.
Du sprichst dieses Warum an, in diesem Bereich von mangelndem Sinn erleben, also von, ah, was bringt mir das überhaupt, das zu können? Diese Arbeit steht am Schluss sowieso nur in irgendeinem vergammelt, in irgendeinem Ordner auf dem Laptop von irgendeinem Dozenten oder so. Dieses Warum auch mal ernst zu nehmen und sich zu fragen, warum würde mir das was bringen? Wozu nützt mir das, eben diese Arbeit zum Beispiel zu schreiben? Wofür ist das Ticket, auch wenn sie fertig ist? Auch wieder ein bisschen eher diese Motivation anzuzapfen. Ich finde das auch hilfreich, um zu überprüfen, ob es überhaupt positive Anreize und positive Zukunftsbilder gibt. Weil wenn man merkt, es gibt überhaupt kein Warum und gar kein inneres Bestreben sozusagen, ist das vielleicht dann auch wirklich der Moment, um nochmal zu überlegen, bin ich auf dem richtigen Weg?
Ja, und ich fand eben das immer einfacher, früher anzufangen und mit mehr Freude zu lernen, wenn ich mir auch ganz bewusst erlaubt habe, das in anderen Fächern eben nicht zu machen. Also wirklich zu sagen, das ist jetzt eine Vorlesung, die war einfach ein bisschen doof oder das Thema finde ich nicht so spannend, das werde ich einfach am Tag vor der Prüfung lernen und da bei dem Thema, da investiere ich mich, weil da möchte ich was dazu wissen. Und dann wird das auch persönlicher. Dann wird Motivation auch zu etwas, ja, wo man nicht immer das Gefühl hat, da muss jemand von außen kommen und mich motivieren, sondern ich kann ein Stück weit selber dazu beitragen, dass ich motiviert bin oder indem ich mir eben gute Gründe suche, indem ich mir bewusst mache, warum das für mich nützlich ist. Aber das fand ich eben einfacher, wenn man nicht das Gefühl hat, ich muss immer und überall motiviert sein, oder? Sondern ich kann auch mal sagen, okay, da mache ich jetzt einfach ganz bewusst das Minimum.
Strategischer Minimalismus.
Und das finde ich eben, das ist eine wichtige Unterscheidung, das ist kein Aufschieben.
Nö.
Wenn ich mir das einfach sage, ich plane mir das Lernen für den letzten Tag ein bei der Prüfung und dann vergesse ich es bis dahin und habe kein schlechtes Gewissen, dann ist das kein Aufschieben. Dann ist das wirklich eine Strategie.
Ja, und Prioritäten setzen,
ja, persönliches. Und das gibt Abhängen. Mir aber eher die Energie, dann in einem anderen Fach das anders zu machen.
Dieser Energiehaushalt, da wollte ich auch gerne noch kurz mit dir drüber sprechen. Ich höre das immer wieder, insbesondere auch bei Müttern in meinem Umfeld, dass sie sagen, ah, ich bin eben auch so jemand, der so viel aufschiebt, ich schaffe nie alles, was ich mir vorgenommen habe und so. Und sich dann zum Teil auch darüber so ärgern, dass sie so unproduktiv sind am Tag. Eine Frage, die ich dort immer hilfreich finde, ist, angenommen, du würdest es schaffen, all das umzusetzen, was du dir vorgenommen hast, wie würde dein Alltag dann aussehen und wie ging es dir damit? Und gerade da merkt man häufig, ob die To-Do-Liste dann eben auch wirklich zu lang ist, dass man merkt, okay, wenn ich so einen Alltag hätte, dann wäre ich von früh bis spät eigentlich nur noch im Dauerlauf zwischen Sachen besorgen, kochen, wegräumen, aufräumen, dann mit den Kindern spielen, dann noch ein bisschen was für die Arbeit machen, oder dann ging das irgendwie Wohnung dann am Abend wieder parat machen und dann ging das bis ins Unendliche. Ich hätte eigentlich gar keine Zeit mehr, um zu schlafen, mich auszuruhen. Und der Alltag bestünde nur noch aus Müssen. Und dann schrittbewusst auch nochmal zurückzutreten und sich zu sagen, vielleicht ist es gar nicht unbedingt ein Nicht-Schaffen, sondern auch ein bewusstes, hier entscheide ich mich dazu, bestimmte Aufgaben auch zu vertagen, ganz bewusst.
Weil ja, mir oder sonst Ziele zu reduzieren.
Oder, fehlt, oder eben ja. Ziele komplett loszulassen.
Mhm. ich fand das in unserer Arbeit oft so wichtig. Wir haben ja so ein bisschen diese Mülleimer-Meetings, oder wo es darum geht, was machen wir nicht mehr.
Ja.
Und das setzt sehr viel Energie frei für andere Projekte. Mhm. Ich fand, das war etwas, wo von den Sachen, die uns am allerproduktivsten gemacht haben, war manchmal eine harte Entscheidung zu treffen und zu sagen, das bieten wir nicht mehr an.
Ja, oder auch dieses Ziel lassen wir los.
Ja.
Wenn ich daran denke, dass wir vor vielen Jahren noch mal diesen Plan gefasst hatten, wir könnten ja noch eine Doktorarbeit schreiben. Das wäre ja auch ganz gut. Mhm. Und unsere Verlegerin, liebe Grüße, uns immer mal wieder gefragt hat, wann kommt denn jetzt der Doktortitel? Das macht sich doch auch ganz gut. Und dann zu merken, nee, für uns in unserer Situation, die wir das Schreiben für die Menschen so lieben, die wir zwar eine Affinität für die Wissenschaft haben, aber nicht selbst in die Forschung gehen werden in den nächsten Jahren, ist diese Zeit, die wir brauchen würden, um diese Doktorarbeit zu schreiben, einfach nicht ideal investiert. Da schreiben wir lieber noch mal ein Buch und recherchieren zu den Themen, die uns ganz am Herzen liegen, oder und haben Zeit, um dieses Wissen weiterzutragen.
Eine Frage, die wir hier ganz häufig liegen haben, ist, wie bringe ich denn meinen Teenie, steht oft, oder eben auch mein Kind dazu, früh genug anzufangen, nicht immer alles auf den letzten Drücker zu machen.
Genau, wie bringe ich ihn vom Aufschieben weg? Ich kann super gut nachvollziehen, dass einen das als Mama oder Papa stresst, wenn man den Eindruck hat, das Kind macht alles auf den letzten Drücker, es verpasst bestimmte Ziele vielleicht dadurch auch. Wir hören das ja auch immer wieder von Eltern, dass sie sagen, mein Kind hätte so viel mehr Potenzial, aber nutzt das einfach überhaupt nicht aus, weil es eben nicht rechtzeitig anfängt oder immer so ein bisschen findet, ja, ist doch nicht so wichtig, und sich da manchmal allzu sehr zurücklehnt. Und gleichzeitig finde ich es in diesem Bereich total wichtig, dass wir uns nochmal bewusst machen, dass Aufschieben ja vor allem heißt, unangenehme Gefühle vermeiden zu wollen. Einem Gefühl von Langeweile, Überforderung, Angst, Unzulänglichkeit, manchmal auch Scham oder eben auch diesem Sinnlosigkeitsthema aus dem Weg zu gehen. Was aber häufig passiert, ist, dass wir Erwachsenen die Aufgabe noch stärker mit unangenehmen Gefühlen aufladen. Was es wieder wahrscheinlicher macht, dass die Jugendlichen das aufschieben. Beispiel, man sagt dann solche Sachen wie, du, es ist jetzt 5:05, du musst jetzt echt mal Gas geben, sonst wird das nichts mit der Versetzung, sonst gibt es wieder schlechte Noten, sonst ja, kannst du am Ende dann nicht den Beruf machen, den du machen willst. Und das stimmt ja vielleicht auch. Aber für die Jugendlichen lädt es eben diese Aufgabe noch negativer auf. Und da gibt es ja auch Untersuchungen zu der Arbeit mit sogenannten Fear Peers im Schulkontext, also mit der Arbeit mit Bedrohungsszenarien, die Lehrkräfte zum Teil aufmachen. Die zeigen, wenn Lehrkräfte in der Vorbereitung zum Beispiel von Abschlussprüfungen sehr häufig mit diesen Bedrohungsszenarien arbeiten, Dinge sagen wie, wenn du dir jetzt nicht Mühe gibst, dann wird das nichts mit dem Abschluss oder dann findest du eh nie einen Job, den du magst, dass das bei den Jugendlichen mittelfristig den Effekt hat, dass sie weniger Lernlust und weniger Lernfreude zeigen, im Schnitt weniger Leistung erbringen in den Abschlussprüfungen und auch ein geringeres Sinnerleben ja haben im Hinblick auf das Lernen. Was uns darauf hinweisen kann, dass es sehr hilfreich wäre, in der Kommunikation gerade mit so ein bisschen unmotivierten oder auch aufschiebenden Jugendlichen den Fokus auf die positiven Effekte zu setzen. Also dass man sagt, hey, wenn du dich jetzt nochmal richtig reinhängst, oder dann ist das echt das Ticket für die Versetzung in die nächste Klasse. Oder was könnte dir das bringen, wenn du jetzt nochmal dich richtig reinhängst und dort eher den Fokus drauf zu setzen, ja, was es eben alles an positiven Nebeneffekten hat und weniger dieses, wenn du es jetzt nicht machst, dann geht alles den Bach runter.
Dieses Drohen erzeugte gerade auch bei vielen Jugendlichen, die sich schnell gegen Druck wehren, wieder diese Situation, oder dass sie das Gefühl haben, ihr könnt mich nicht zwingen. Und ich denke, dort ist es nochmal wichtiger, dass es wie ein bisschen darum geht, was möchtest du erreichen, was möchtest du in deinem Leben haben, oder? Und inwiefern ist es jetzt sinnvoll, etwas dafür zu tun?
Und ich finde, wenn man diese Offenheit hat, kann man auch viel besser nachfragen, was sind im Moment die größten Stolpersteine für dich? Auf dem Weg zu diesem Ziel. Und ich finde schon, dass die Jugendlichen, also jetzt gerade wenn ich auch an die Jugendlichen im Coaching denke, da oft erstaunlich selbstreflektiert sind,
ja,
dass sie dann oft eben genau solche Sachen sagen wie, ich kann mich einfach nicht so gut aufraffen oder ich hänge zu viel am Handy rum oder daddel zu viel rum oder kann mich einfach so schlecht konzentrieren. Und dann ist man einen Schritt weiter und kann mit Ihnen drüber sprechen. Wollen wir uns das mal genauer anschauen, wie sich das verbessern ließe?
Bei diesem Sinnempfinden, da finde ich schon manchmal auch wichtig, dass man diese Frage ernst nimmt, dass man da ein bisschen überlegt, ja, was wäre denn? Okay, dieses Fach interessiert mich nicht so, aber wenn ich das bestehe und wenn ich diese Lehrabschlussprüfung habe, oder das wäre schon wichtig. Und dann nachfragen, warum wäre das wichtig? Ja, weil ich dann vielleicht wirklich Geld verdienen könnte. Ah, und warum wäre das gut? Ja, dann könnte ich irgendwann eine eigene Wohnung haben, oder? Und ich finde so dieses Klären, interessiert erklären, warum wäre das für dich wichtig? Und dann finde ich es immer sehr zentral, das in die Gegenwart zu holen. Mhm. Dass man sich bewusst macht, jedes Mal, wo ich für diese Prüfung lerne, komme ich diesem Ziel ein bisschen näher. Ich fand das noch spannend, weil das Aufschieben hat ja oft auch damit zu tun, dass man sich zu wenig Gedanken macht über die Zukunft, dass man wenig Bilder davon hat.
Mhm.
Und ich hatte noch eine witzige Studie, ist mir gerade eingefallen, da haben sie geschaut, das hat ja auch ein bisschen mit Aufschieben zu tun, wie viel legen die Leute fürs Alter zurück?
Mhm, für die Rente dann.
Genau. Mhm. Und also es war in Amerika, wo das auch eher mehr oder stärker freiwillig ist oder ein Problem ist, dass ganz viele Menschen viel zu wenig Rücklagen bilden. Und in einer Studie haben sie das so gemacht, dass sie mit einer App die Gesichter haben altern lassen und der einen Hälfte der Versuchspersonen diese Gesichter gezeigt haben und sie darum gebeten haben, ein bisschen darüber zu erzählen oder wie möchten sie im Alter leben können oder was wünschen sie sich für diese Person. Und die haben dann deutlich mehr zurückgelegt. Und das fällt mir ganz oft auf. Also, dass Menschen, die weniger aufschieben, klarere Zukunftsbilder haben.
Mhm.
Dass sie eine Verbindung oder Beziehung haben zu diesem Mensch, der sie in Zukunft sein möchten. Und dass Menschen, die viel aufschieben, eher so, ja, vielleicht so Dinge sagen jetzt in Bezug auf Rücklagen im Alter, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich noch so lange lebe oder ich weiß ja gar nicht, ob das Geld dann noch da ist oder so ein bisschen lieber im Heute genießen, weil die Zukunft ist ungewiss, oder?
Mhm. Ja.
Und ich denke so ein bisschen, dass da geht es eben nicht darum, wie du es gerade gesagt hast, vier Appeals, denk an deine Zukunft und wenn du so weitermachst, geht die den Bach runter, oder? Sondern es geht darum, dass man auch mit Jugendlichen so ein bisschen positive Bilder aufbaut.
Mhm.
Was ist meine Zukunft, meine Wunschzukunft? Und mir tut das manchmal ein bisschen leid, aber ich habe das Gefühl, dass viele Jugendliche heute, was die Zukunft anbelangt, so ein bisschen hoffnungslos wirken.
Ja. Wenn ich an die jüngeren Kinder denke, waren ja auch noch viele Fragen im Hinblick auf die Hausaufgaben, wie man den Kindern helfen kann, die nicht immer auf den letzten Drücker zu machen oder auch, was, wenn das Kind immer nur die einfachen am Anfang machen will und dann die schwierigen bis zum Schluss aufschiebt.
Mhm.
Und ich denke, da können wir als Eltern auch nochmal versuchen, einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, ist es denn wirklich ein Problem?
Ja.
Ich sehe das ganz häufig in Familien, wenn die Person, die die Hausaufgaben, das Lernen begleitet, sehr gewissenhaft ist. Nach diesem Motto funktioniert zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das Kind eher eben im Moment lebt, dass das dann sehr clasht. Und dass die Eltern dann den Eindruck haben, das Kind soll einfach relativ schnell nach der Schule die Hausaufgaben machen, damit sie sich entspannen können und das aus dem Kopf haben. Das Kind steigt dann oft nicht drauf ein und dann fühlen sich die Eltern ja fast schon gezwungen, den ganzen Nachmittag dem Kind in den Ohren zu liegen und zu sagen, denkst du dann dran, dass du morgen noch den Englischtest hast? Du weißt, dass du noch die Hausaufgaben, wann willst du das jetzt machen?
Und
du,
wenn
reicht das noch?
Wenn irgendetwas eine Aufgabe unangenehmer macht,
ist es das, daran erinnert zu werden. Ja. Ich finde, das kennt man als Erwachsener ja auch, wenn man irgendwie so eine unangenehme E-Mail im Postfach hat und denkt, ah, ich muss noch kurz überlegen, was ich dazu schreibe. Und dann setzt man die auf ungelesen. Und jedes Mal, wenn man die sieht, denkt man, oh, ich müsste jetzt noch.
Mhm.
Und mit jedem Mal wird es noch unangenehmer. Für die Kinder auch, jedes Mal, wenn sie an eine unangenehme Aufgabe erinnert werden, fühlt sich ja fast schon so an, als würden sie die im Moment schon machen. Und dann habe ich vielleicht nach einem Nachmittag, wo ich 20 Mal daran erinnert wurde, Hausaufgaben zu machen, das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie schon gefühlt 20 Minuten Hausaufgaben gemacht.
Mhm.
Und der Widerstand steigt. Und da vielleicht eher mit dem Kind mal abzumachen, zu sagen, hey, wir probieren mal unterschiedliche Zeitpunkte aus am Tag, so gut das eben geht. Und zu fragen, wann würdest du es denn gern machen? Magst du, dass ich dich erinnere? Sollen wir einen Wecker stellen? Und dann mal schauen, was passiert. Also wirklich dann zu sagen, okay, dann erinnere ich mich, mein Kind auch gar nicht mehr den ganzen Nachmittag, wenn es am Abend lernen möchte. Ich sage es dann einmal und sage, du, jetzt kannst du noch 5 Minuten das zu Ende machen. Jetzt wäre der Moment, dann ist Abendessen, dann zum Beispiel habe ich keine Zeit mehr, aber wenn du möchtest, dass ich dir helfe, dann wäre jetzt der Moment. Und mal schauen, was passiert. Und dann haben wir ja immer wieder auch sehr erstaunliche Rückmeldungen von Eltern gehabt, die gesagt haben, ich dachte eigentlich, mein Kind würde dann irgendwie gar nichts machen oder so, aber seit wir ein bisschen mehr auch auf den individuellen Rhythmus eingehen können, klappt es besser. Ich finde schon auch, das gemeinsame Planen kann hilfreich sein, wenn es nicht zu rigide ist, aber so im Sinne von mal wirklich visualisieren, auch mal einen Wochenplan zu gucken, an welchen Tagen habe ich eigentlich Schule, wann habe ich Hobbys, wann sind so fixe Freizeitangebote, die ich wahrnehme, auch um zu sehen, ah, okay, ich bin zum Beispiel jeden Mittwochnachmittag bis um 17 Uhr beim Sport, da kann ich vielleicht am Abend nicht mehr so viel machen, damit die Kinder auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, an welchen Tagen sie überhaupt mehr oder weniger machen können. Und ich habe schon den Eindruck, gerade bei diesem, ja, so ein bisschen einen Ablauf finden für die Hausaufgaben. Was mache ich in welcher Reihenfolge? Wie gehe ich damit um, wenn ich nicht weiterkomme? Da brauchen sie gerade die jüngeren Kinder einfach oft noch ein bisschen mehr Unterstützung.
Absolut, ja. Ja, und ich finde wirklich, einfach mal sagen, okay, mein Kind macht es im letzten Moment, dann legen wir es einfach dorthin. Bei den Hausaufgaben kann man es wirklich machen. Und wie gesagt, ich finde da diese Unterscheidung wichtig bei Prüfungen, bei Sachen, die man längerfristig behalten will. Aber welcher Erwachsene verteilt sich die Steuererklärung auf 4 Wochenenden auf und fängt irgendwie ewig früh damit an? Oder man macht es halt, wenn man es machen muss. Und dann geht es oft auch besser. Und ich finde schon, dass man auch diese Philosophie ein bisschen haben darf und damit entspannt umgehen. Und nicht gerade immer denken, das finde ich noch einen wichtigen Punkt. Ja, wenn ich das einreißen lasse oder wenn mein Kind das bei den Hausaufgaben so macht, dann wird es das bei allem so machen und dann wird es sich das angewöhnt haben und es wird dann immer so
Ja, wenn es das
sein.
jetzt nicht kann, wird es das
Ja,
nie
also ich
lernen.
glaube, manchmal geht es eben auch bei vielen Eltern so um diese Ängste, dass sich die Kinder eben dann was ganz Unangenehmes angewöhnt, was man nie mehr rauskriegt. Und es wie auch darum geht, dass das Kind jetzt gewissenhaft werden muss, damit es später dann ein gutes Leben.
Und ich glaube schon auch, was ich immer hilfreich finde, mit den Kindern auch drüber zu reden, wenn sie es eben schaffen, sich zu überwinden oder mal früher anzufangen, auch diesem Gefühl dann Platz zu geben, wie sich das jetzt anfühlt und dass sich das gut anfühlt. Ich hatte letzte Woche so eine witzige Situation mit unseren Kindern. Abends kurz vorm zu Bett gehen, Abendessen war durch und die Wohnung sah wirklich aus, das größte Chaos, gell? Die hat natürlich alles rausgerissen und es war so eine Schneise der Spielzeugverwüstung, die sich wirklich durch die ganze Wohnung bewegt hat. Mein Mann und ich dachten so, also das räumen wir jetzt mit den Kindern auf. Die hatten natürlich jetzt nicht so Lust, wir auch nicht. Und ich habe dann mit unserem älteren Kind so ein bisschen gesprochen und unser älteres Kind meinte, ja, ich habe überhaupt nicht so Lust und hat sich da auch so auf den Boden gelegt und so gemeint, ach nee, und das ist so langweilig jetzt, oder? Und dann habe ich gesagt, du, das Gute ist ja, wir zwei sind einfach Leute, die können mega gut doch so langweilige Sachen machen, oder? Wir können uns doch gut überwinden. Komm, wir machen das jetzt zusammen und ein bisschen Musik aufgelegt und unser Kind hat also immer noch nicht so Lust und hat dann so lustlos so ein paar kleine Lego-Teile irgendwie einsortiert und dann wieder so, komm Mama, wir könnten doch daraus was bauen, so dieses typische Ablenken. Genau, also es hat immer wieder gedauert und wir sind wieder auf dieses Thema gekommen, wie schön das dann sein wird, wenn dann alles aufgeräumt ist und was wir stehen lassen sollen, eben zum Weiterspielen und so. Hat sich echt hingezogen und am Schluss waren wir fertig und dann sind wir einfach zusammen nochmal so durchgelaufen. Ich habe gesagt, oh, ich finde das jetzt richtig angenehm, oder dass ich hier wieder so richtig gemütlich durchlaufen kann und eben nicht auf die Lego-Teile trete und so. Es tut ja echt auch ein bisschen weh und so. Und mein älteres Kind meinte dann eben so, ja, und aufräumen zusammen macht auch ein bisschen mehr Spaß, oder? Und so, das ist für mich nochmal auch ein wichtiger Punkt als Kind selbst gewesen. Ich war ja jetzt ein Kind, was sehr gewissenhaft eigentlich nicht beim Aufräumen war, aber bei den schulischen Aktivitäten, dieses Gefühl genießen zu können, dass man was erledigt hat und auch ein bisschen stolz sein kann darauf. Und das würde ich mir wünschen, das mit meinen Kindern auch ein bisschen kultivieren zu können. Die Freude daran, sich ab und zu auch mal zu Sachen zu überwinden, auf die man initial nicht
ja,
so
meine
Bock
Tochter
hat.
kann das gut. Die zieht es dann so durch und das sind so Momente, die man aufgreifen kann oder wo man sagen kann, hey, du bist jemand, der wirklich sich durchbeißen kann durch eine unangenehme Aufgabe. Ich finde das irgendwie cool, dass du es kannst, oder? Und ich finde dieses ein bisschen stolz sein, also solche Momente abzupassen, wo es dem Kind vielleicht auch ausnahmsweise mal gelingt, oder? Das anzumerken. Und ich finde, man kann das schon auch thematisieren. Wichtig finde ich immer, dass es nicht als Nörgeln rüberkommt.
Genau.
Das ist gerade letzte Woche hat mein Sohn eine Prüfung gehabt über den Iran-Geschichte. Finde ich so cool, dass der Lehrer das gerade behandelt hat. Und dann war es irgendwie 10:30 Uhr abends, eigentlich hätte er langsam ins Bett sollen. Dann sagte er so, ich habe noch morgen eine Prüfung.
Schöner Moment.
Und dann haben wir noch bis um 11 haben wir doch nur eine halbe Stunde was gelernt. Einfach mit ChatGPT, weil er seine Sachen nicht dabei hatte, natürlich. Und dann fand er es jetzt ein bisschen dumm, so spät anzufangen, oder? Und dann kann man es mal aufgreifen und sagen, ja, das ist halt wirklich schwierig, oder? Rechtzeitig anzufangen. Und das finde ich dann immer ein bisschen hilfreicher, das Gespräch zu führen, oder? Nicht im Sinne von, das wäre gut oder so, sondern es ist schwierig, oder? Früher anzufangen. Man hatte dann Lust auf irgendetwas anderes und da stellen sich einem Hindernisse in den Weg. Das finde ich immer einen wichtigen Gedanken, oder? Was sind die Hindernisse? Jetzt findest du es gut, oder das nächste Mal früher anzufangen, aber da werden Hindernisse sein. Was wird es sein? Wie könntest du damit umgehen? Und es gibt ja viele Studien zu diesen Zukunftsbildern im Sinne von,
genau,
ich mache mir jetzt einfach eine positive Vorstellung, oder?
Wie ich dann da stehe und das Abschlusszeugnis in der Hand halte und super gute Noten habe.
Genau,
oder?
was ja so in der Populärpsychologie so empfohlen wird, oder? Und wo zum Beispiel Gabriele Oettinger mit vielen Studien zeigen konnte, das hat oft den gegenteiligen Effekt. Das fühlt sich sehr gut an, aber man handelt dann eher nicht danach. Und sie hat ja gesagt, es ist hilfreich, wenn man sich diese positive Zukunft vorstellt, aber sich dann auch mit den Hürden befasst. Was wird mich daran hindern, so zu handeln? Und das finde ich auch wirklich spannende Gespräche mit Jugendlichen, mit Kindern, oder? Der innere Schweinehund, der wird auftauchen. Und der wird dich auf jegliche erdenkliche Art versuchen, daran zu hindern, früh genug anzufangen, oder was wird er zu dir sagen? Ja, er wird sagen, morgen reicht auch noch, oder ich will zuerst und dann mache ich es, oder jetzt bin ich zu
müde,
oder? Diese Stimme ein bisschen kennenzulernen und dann auch zu sagen, und was entgegnest du ihm? Wie schaffst du es trotzdem? Und vielleicht ein paar Sachen aufzuschreiben und dann zu sagen, nicht mit Erwartung, das nächste Mal kannst du, sondern wir gucken jetzt mal, ob das schon ein bisschen hilft beim nächsten Mal, oder wir kommen darauf zurück. Man lernt ein Leben lang dazu. Ich finde das auch immer gut, dort zu zeigen, hey, das hat eine Familie gerade gesagt, was, wenn alle so sind?
Oder
alle drei Kinder so machen, weil die Eltern so machen? Ist auch ein cooles Familienprojekt dann. Zu sagen wollen wir haben alle Schweinehunde, die uns immer wieder mal daran hindern, oder unsere Ziele zu erreichen. Ist auch ein cooles Familienprojekt, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen dabei unterstützen, damit besser umzugehen. Und das finde ich eben immer spannender, wenn nicht die Eltern da so null Probleme haben und den Kindern quasi sagen, geht doch ganz leicht oder man muss doch nur, sondern man kann das eben auch nutzen und sagen, oh, das ist wirklich schwierig. Komm, wir lesen gemeinsam mal ein bisschen, wie man das so machen kann, wie man das verändern kann. Wir probieren Strategien aus und wir lernen als Familie ein bisschen dazu, füllen unseren Methodenkoffer, ohne dass wir denken, wir müssen aber grundsätzlich andere Menschen werden.
Das finde ich auch wichtig. Du hast diese Forschung von Gabriele Oettinger noch angesprochen, die ja diese WHOOP-Methode dann davon abgeleitet hat. Hast du das ja schon kurz erwähnt, dass man sich also dieses Ziel quasi vergegenwärtigen kann, irgendwie einen Wunsch aufbringen kann, wie eben ich mich zum Beispiel diese Abschlussprüfung schaffen, den Outcome sich dann auch nochmal bewusst machen kann, was wäre schön dran, wie wird das genau aussehen. Und dann käme dieser Punkt mit den Hindernissen, das Obstacle, wo ich mir genau überlege, was wird mir da im Weg stehen auf dem Weg zum Beispiel zur Vorbereitung meiner Abschlussprüfung. Es wären genauso Sachen, oder? Dass ich mir zum Beispiel zu viel am Handy rumhänge oder dass ich im richtigen Moment eben nicht anfange zu lernen. Und der letzte Punkt bei dieser WUB-Methode wäre ja dann der Plan, dieser Wenn-Dann-Plan, bei dem es darum geht, eigentlich ganz konkrete Handlungen an relevante Situationen zu knüpfen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt vorhabe, an einem bestimmten Tag zu lernen, zum Beispiel immer am Mittwoch da irgendwie meine Lernsession habe, könnte zum Beispiel so ein Plan sein, immer wenn ich Sphiri, also mein Nachmittagssnack hinter mir habe, dann nehme ich sofort meinen Laptop, klappe den auf und öffne mein Dokument zum Beispiel, wenn ich da anfangen möchte zu arbeiten. Oder dass ich eben auch mir da nochmal genauer überlege, wie ich dann mit diesem inneren Schweinehund reden möchte. Mhm. Also im Sinne von, immer wenn mein innerer Schweinehund sagt, morgen ist auch noch ein Tag, dann sage ich mir, alles, was ich heute erledigt habe, bringt mich schon einen Schritt weiter, zum Beispiel. Mhm.
Ich würde gerne noch zum Abschluss eine Strategie vorstellen, die ich wirklich genial finde, die hochwirksam ist, die ganz vielen, auch so chronischen AufschieberInnen geholfen hat. Das ist die Arbeitszeitrestriktion. Mhm.
Haben wir vorhin ja schon kurz angedeutet.
Ja, also da war es ja eher im Sinn von diesem, ich fange mal an und gucke dann weiter. Aber bei der Arbeitszeitrestriktion legt man vertraglich fest, dass der Klient nicht länger als so und so lange pro Tag arbeiten darf.
Nimmt ihm je nachdem sogar dann auch das Arbeitsmaterial ab, genau, dass er nicht mehr kann.
Aber zum Beispiel, er darf maximal 45 Minuten arbeiten am Tag. Und das finde ich immer so spannend, wenn man das macht, da an diesen Unikursen, dann kommt ja sofort der Widerstand.
Was? Nur 45 Minuten?
Sind Leute, die seit 5 Wochen nichts mehr gemacht haben, aber das jetzt nur 45 Minuten dürfen, und dann fangen sie an zu feilschen. Also aber wenn ich an einem Tag nichts gemacht habe, darf ich dann am nächsten Tag 90 Minuten? Nein, darfst du nicht. Jeden Tag fängt es neu an und du darfst nur 45 Minuten. Du musst sie nicht machen, aber du darfst nicht länger. Und das finde ich schon spannend, wie das zum Teil so eine Paradoxintervention, wie das einfach dann umdreht, oder? Dass die Leute plötzlich anfangen, auch so ein bisschen zu betrügen quasi oder Lücken zu finden. Ja, aber wenn ich es mir vorher überlege und gehört der Einlesen auch schon dazu und dann, wenn sie sich dann dran halten, oder dass sie diese 45 Minuten arbeiten, da fangen sie eben wirklich bei Sekunde 1 an und sie fangen mit einem Plan im Kopf an und sie ziehen es durch und gehen dann nicht auf Wikipedia und versumpfen irgendwo im Netz, weil sie wissen, ich darf nur dieses kleine Budget. Und das haben wir ja auch ganz oft bei den Hausaufgaben angewendet, bei Kindern, die so ganz lange dran sind,
trödeln und träumen,
dass sie nur 30 Minuten dürfen und
oder
dann
40
wird abgebrochen.
Oder 20, je nach Alter. Mhm.
Genau, aber so dieses, und ich finde, das merkt man auch als Erwachsener, zum Beispiel gerade, wenn man Kinder bekommt, oder? Vorher hat man so viel Zeit für die Arbeit, wie man will, und dann denkt man auch, ja, ich kann das später noch und jetzt. Und wenn man weiß, aber in einer Stunde kommen die Kinder von der Schule und da muss ich kochen, dann haut man es irgendwie noch durch. Dann ist man auch so ein bisschen, dann behütet man seine Arbeitszeit, sie wird plötzlich wertvoll. Und das finde ich eine ganz gute Strategie, wenn Leute so chronisch aufschieben, das wirklich mal vertraglich festzulegen und dann zu sagen, okay, wir beginnen mit 45 Minuten. Wenn du die gut füllen kannst, dann dürfen wir ein bisschen hochgehen, oder? Aber das einfach umzudrehen im Kopf, dass es plötzlich ein Privileg wird und etwas Wertvolles, diese Zeit, wenn man die nutzen möchte. Mhm. Was ich ähnlich fand, war da, ich habe oft als erste Intervention bei AufschieberInnen ihnen Freizeit verordnet.
Genau.
Zeiten, die sie blocken mussten im Kalender, wo sie nicht arbeiten durften. Und dann passiert eben oft, dass sie in der Zeit auch mal nicht an die Arbeit denken, kein schlechtes Gewissen haben, sich wieder mal richtig erholen und dann auch eher das Gefühl haben, wenn diese Zeit vorbei ist, dann will ich aber auch mal ein bisschen in die Arbeit reinfinden.
Ich finde das so ein ganz wichtiger Punkt, weil häufig Menschen, die sehr gewissenhaft sind und vom Aufschieben wenig verstehen, von außen den Eindruck haben, na ja, dieser Mensch, der macht ja nichts, der ist einfach faul, oder? Der kriegt nichts auf die Kette. Und wenn man dann aber genauer hinschaut, ist es ja häufig nicht ein Nichtsmachen, sondern eigentlich den ganzen Tag, bei den Studierenden hatten wir das ja oft, den ganzen Tag diese inneren Kämpfe ausfechten, die so unglaublich anstrengend sind. Komm, fang jetzt an. Nur noch kurz, noch 5 Minuten, dann fange ich wirklich. 5 Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt fängst du aber wirklich an. Oh, ich kann, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es geht, aber wieso und wo ist, oh, das ist ein Riesenberg. Komm noch kurz die Wohnung, weil wenn es so unordentlich ist, kannst du eh nicht lernen. Und dann merkt man, oder das ist so ein permanenter innerer Kampf, gespickt mit diesen furchtbaren Schuldgefühlen. Und je je näher es dann zur Abgabe oder zu dieser Prüfung hinrückt, desto kleiner werden dann die Zeiteinheiten, die sie sich noch rausnehmen. Also am Anfang ist das vielleicht morgen oder nächste Woche ist auch noch ein Tag. Kurz vor der Prüfung ist das dann so nur noch quasi diese 5 Minuten oder nur noch diesen einen Clip gucken oder so. Und dort auch zu merken, echte Freizeit ist bei den Aufschiebenden häufig gar nicht mehr da, sondern nur noch dieses verpestete gegen sich selbst ankämpfen, sich selbst ständig einzureden, dass man faul und undiszipliniert und dumm ist und dieses schlechte Gewissen zu haben, dass man es einfach nicht hinbekommt.
Das ist ja schrecklich, dass ihr dann wirklich, wenn ich am Arbeiten bin, dann mache ich alles andere oder dann gehe ich aufs Internet surf rum und so weiter. Und wenn ich was anderes mache, denke ich immer an die Arbeit.
Genau.
Und
die Freizeit kann ich nicht mehr richtig genießen.
Ja, das ist im Aufschieberbuch als Müllzeit beschrieben, ja, weil man danach so kaputt ist, als hätte man gearbeitet oder aber überhaupt nichts erledigt hat. Und das ist absolut deprimierend, wenn man dort die ganze Zeit drinsteckt.
Ja. Vielleicht noch zum Abschluss, Fabian, wir haben ja, du hast kurz von deinem Buch erzählt, vom Aufschieber zum Lernprofi. Wir haben ja auch dieses Modul in unserer Weiterbildung in Lerncoaching zum Lerncoaching mit Jugendlichen und Erwachsenen, in dem das Thema Aufschieben, Prokrastination einen großen Stellenwert hat. Wenn du an Fachpersonen denkst, Lehrkräfte, Beratende, die Jugendliche, Erwachsene rund um das Thema Prokrastination begleiten, was wäre so die eine Sache, die du ihnen zum Abschluss mitgeben würdest, wo du sagen würdest, wenn ihr mit Menschen arbeitet, die stark aufschieben, dann
müsst ihr unbedingt verstehen, dass es nicht um das neue Organisationstool geht oder darum, wie man jetzt eine Agenda führt oder da irgendwie mit den Jugendlichen vereinbart, was sie machen werden, sondern dass man wirklich versteht, das Aufschieben ist ein Problem des Nichtkönnens. Oder ich habe mir das vorgenommen, es steht in der Agenda und ich mache es nicht, weil da ein innerer Kampf stattfindet, ein innerer Konflikt. Und das müssen wir verstehen. Also wir müssen mit den Jugendlichen da hinschauen, was sind deine Gefühle, was sind deine Gedanken, die dir durch den Kopf gehen? Was bringt dich dazu, in dem Moment etwas anderes zu tun, als das, was du dir vorgenommen hast? Und ich finde, wenn wir Jugendlichen und Erwachsenen, die aufschieben, dabei helfen, sich selber zu verstehen, oder, können wir wirklich Wege daraus finden.
Ja, und ich habe den Eindruck, dass was du jetzt beschrieben hast, dieses exzessive Planen, meine Erfahrung ist mitunter einer der häufigsten Gründe, warum Menschen, die prokrastinieren, aus einer Beratung aussteigen.
Ja,
dass sie den Eindruck haben, okay, jetzt bin ich in der dritten Stunde und wir machen nochmal einen neuen Plan, weil die ersten zwei ja offensichtlich nicht funktioniert haben.
Und ich habe schon wieder versagt.
Und ich habe es schon wieder nicht geschafft. Und jetzt wird die beratende Person so ein bisschen unzufrieden, weil das hatten wir ja doch und das haben wir doch jetzt besprochen.
Warum machst du es jetzt wieder nötig?
Ja, genau. Und dieses, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu merken, für Menschen, die aufschieben, ist es nicht ein, ja, man muss es halt einfach machen, sondern in diesem Umsetzen des Machens liegt ein unglaublicher Kraftakt drin und ein Ringen gegen eine ganze Armada von unangenehmen Gefühlen. Und die wollen gesehen und bearbeitet werden. Das ist das Wort zum Tag.
Ja, ich glaube, wir haben eine gute Tour gemacht, oder? Dass man so ein bisschen einen Einblick bekommt in das Thema. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr so viele spannende Fragen geschickt habt.
Ja.
Und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.
Genau. Abonniert uns gerne. Hinterlasst uns einen kleinen Kommentar, wenn ihr möchtet.
Das wäre
richtig schön. Ja. Und genau, wenn ihr mehr zur Begleitung von Menschen wissen möchtet, die aufschieben, die prokrastinieren, dürft ihr gerne natürlich auch einen Blick auf unsere Webseite für Fachpersonen werfen, www.weiterbildung-lerncoaching.ch. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zu uns stoßt. Bis bald.
Tschüss zusammen.